Ja, guten Morgen zusammen. Schön, in eure kompletten Gesichter zu schauen. Es ist ein Privileg für mich heute, euch ermutigen zu dürfen. Das Thema, das ich gewählt habe, trägt den Titel Nachfolgend auf Christus und die Errettung schauen. Und wir stellen uns die Frage, was sollte unser Fokus sein, wenn wir uns entschieden haben, Christus nachzufolgen? Francisco hat ja letzte Woche schon über das Thema Nachfolge gepredigt. Und da wurde klar, da gibt es einen Preis. Ja, es ist nicht immer einfach. Ja, da geht es um Selbstverleugnung, das Kreuz auf sich nehmen und so weiter. Und ja, die Antwort, die die Schrift uns geben wird, die ist schon im Titel. Ja, nachfolgend auf Christus und die Errettung schauen. Man könnte aber auch sagen, anders ausgedrückt, wenn du dich entscheidest, für Christus beschäftigt zu sein, sei mit ihm beschäftigt. Wenn du dich entscheidest, für Christus beschäftigt zu sein, sei mit ihm beschäftigt. Und um das überhaupt zu können, gibt es eine Bedingung. Ja? Und die Bedingung ist, es braucht die richtige Haltung beim Lesen der Schrift. Ja? Darum soll es heute gehen. Schlagen wir auf Lukas Kapitel 10. Suchen wir das ein bisschen höher zu. Oder so ist gut. Ja. Lukas Kapitel 10 ab Vers 17. Und schon in Kapitel 9 ab Vers 57, das sieht man in der Schlachter sehr gut mit der Überschrift, ja, da geht es schon eben um die Nachfolge und den Preis, den man zahlen muss, ja, vom Preis der Nachfolge. Danach ist der Kontext so, der Herr sendet 70 Jünger aus. Ja, sie werden in den Dienst geschickt, ja, als Nachfolger Jesu. Und da, wo wir ansetzen, Kapitel 17, da kommen sie gerade vom Dienst zurück. Ja? Und da erfahren wir etwas über ihren Fokus, ja? Oder über ihre Freude, das, was sie antreibt. Und da beginne ich. Ich lese mal den ersten Abschnitt, Lukas 10, 17 bis 24. Und dann bete ich noch. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er: Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn, und wem der Sohn es offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach: Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Vater, ich danke dir für diesen Morgen und bitte hilf uns, mit der richtigen Haltung dein Wort zu lesen und zu verstehen, was uns begeistern soll, was uns antreiben soll in der Nachfolge. Bitte gib uns Ohren, damit wir hören können, und Augen, damit wir sehen können. Amen. Ja. Also, Vers 17, wir gehen da mal jetzt so Schritt für Schritt durch. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Also die Jünger, die freuen sich. Ja? Die waren gerade im Dienst und haben etwas erlebt. Ja? Sie freuen sich darüber und sie stellen sich und ihre Erfahrungen in den Mittelpunkt. Ja? Sie haben da etwas Besonderes erlebt. Sie hatten die Kraft bekommen oder die Gabe bekommen vom Herrn, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen und so weiter. Und ja, darüber freuen sie sich. Die Frage ist, jetzt ist das der richtige Fokus? Ja, schauen Sie auf die richtige Sache. War es richtig, sich selbst und die Erfahrung so in den Mittelpunkt zu stellen? Schauen wir, was der Herr sagt in Vers 18. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Erstmal irgendwie eine merkwürdige Aussage als Reaktion. Aber in dieser Aussage, wie wir noch sehen werden, steckt eine Ermahnung, aber auch eine Belehrung, ja, die die Jünger ermutigen soll. Die Ermahnung, ja, die Ermahnung sehen wir, wenn wir an den Fall Satans denken. Ja, also der Herr stellt einen Rückbezug her zu dem Fall Satans. Davon können wir lesen in Jesaja 14 und Hesekiel 28. Da wird der Fall Satans beschrieben. Und einen Vers möchte ich da mal vorlesen. In Hesekiel 28, Vers 17. Hesekiel 28, Vers 17, da heißt es in Bezug auf Satan: Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Ja. Also, Satan hat ursprünglich eine Schönheit geschenkt bekommen von Gott. Ja. Es war eine Gabe Gottes. Aber statt auf den Geber dieser Gaben zu schauen, schaute er auf die Gabe selbst. Ja. Er konzentrierte sich auf diese Schönheit, die er bekommen hat. Und das hat Hochmut, Stolz in ihm bewirkt. Ja. So lesen wir in Sprüche 16, da heißt es: Stolz kommt vor dem Zusammenbruch, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja? Und so sehen wir eine sanfte Ermahnung an die Jünger. Ja? Die Jünger haben eine Gabe bekommen und jetzt war die Gefahr, dass sie auf diese Gabe schauen, ja? Und nur noch das sehen und sich darüber freuen. Und der Herr, ja, gibt ihnen diese sanfte Ermahnung. Wenn wir gleich weiterlesen, dann wird das auch noch deutlich. Zweitens ist in diesem Vers auch eine Belehrung, ja, mit Blick auf die Zukunft. Der Herr sieht den endgültigen Fall Satans voraus. Satan ist gefallen, aber er hat heute noch Zugang zum Himmel und kann die Gläubigen verklagen. Und Jesus sieht voraus diesen endgültigen Fall oder diesen Moment, wenn Satan den Zugang vollkommen verliert. Und da finden wir eine Belehrung. Und da schlagen wir mal auf Offenbarung 12. Da wird genau davon gesprochen. Offenbarung 12 ab Vers 9. Mir geht es eigentlich speziell um Vers 12, aber ab Vers 9 sehen wir da diesen endgültigen Fall Satans oder diesen Moment, wenn er den endgültigen Zugang zum Himmel verliert. Da heißt es: Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Und jetzt kommt's, ja, jetzt kommt diese Belehrung. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Ja? Mit anderen Worten, ja, die Himmelsbürger sollen sich darüber freuen, ja, wenn der Satan sie nicht mehr verklagen kann. Ja? Das ist diese Belehrung, die Freude. Ja? Wenn wir zurückgehen zu Lukas, da kommen genau diese zwei Punkte nochmal raus. Ja, die Offenbarung war ja noch nicht offenbart, das heißt, die Jünger konnten da nicht nachschlagen. Deshalb erwähnt der Herr jetzt in den nächsten zwei Versen genau diese Punkte nochmal. Ja, Vers 19. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Ja, also hier ist nochmal jetzt der erste Teil dieser Ermahnung. Darüber sollt ihr euch nicht freuen. Und wenn wir mal darüber nachdenken, der Herr hatte ja nicht nur 70 Jünger. Ja? Diese 70 Jünger wurden ausgesandt mit dieser Gabe und dieser Mission. Und was war mit den anderen? Die hätten ja sagen können, ja, uns fehlt es an Gabe oder uns fehlt es an Erfahrung. Ja, da hätten sie ja auch entmutigt sein können. Dieses Problem von vielleicht einem Minderwertigkeitskomplex oder dieses Problem des Hochmuts, ja, davon spricht Paulus auch, wenn er über die Gaben Gottes spricht. In 1. Korinther 12, und zwar Verse 15, da heißt es, wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Also mit anderen Worten, wenn jemand sagt, ja, die und die Gabe, die habe ich nicht, ja, ich gehöre nicht dazu. Nein, das ist auch der falsche Fokus. Ja? Und im Gegensatz dazu, wie diese 70 Jünger sich freuten über die Gabe, lesen wir dann in Vers 21, 1. Korinther 12, 21, und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Ja, also hier die Gefahr des Hochmuts, dass jemand sagen kann, dass jemand vielleicht sagt, ich habe eine Gabe und ja, ich bin was Besonderes. Nein, geht auch nicht. Ja, das sind genau diese Punkte. Weder Hochmut noch irgendwie sich minderwertig fühlen. Der Punkt ist eben, der Fokus soll nicht auf den Gaben liegen. Ja, wenn wir nachfolgen. Zurück zu Lukas. Da sagt er dann weiter in Vers 20, also ich lese nochmal Vers 20. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
Ja, das war ja gerade das, was wir auch gelesen hatten in Offenbarung 12, ja. Freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Der Herr macht hier eine Andeutung bezüglich einer Wahrheit, die dann in Philipper 3, Vers 20 völlig ans Licht tritt. Ja? Da heißt es, euer Bürgertum ist in den Himmeln. Ja, also jemand, der einen errettenden Glauben hat, könnte sagen, ja, mein Name ist in den Himmeln geschrieben und er wird nie ausgelöscht werden. Das soll der Fokus sein. Das ist das Evangelium, das ist die Errettung. Ja? Und diesen Fokus, den brauchen wir. Und es ist ja so, diese Errettung ist in der Person Jesus Christus begründet. Ja? Er ist es, der, als er gekommen ist, das Herz des Vaters offenbart hat, ja, und die göttlichen Pläne des Vaters. Er hat sie offenbart und er hat sie ausgeführt. Ja. Und ihn sollen wir im Herzen tragen. Ja. Ihn und natürlich die damit in Verbindung stehende Errettung. Ja. Das soll unser Fokus sein. Nicht irgendwelche, ja, Gaben. Das soll nicht der Fokus sein, sondern der Herr. Man könnte das in einem Satz gut zusammenfassen, was wir so bisher gesagt haben. Und zwar Charles Spurgeon, der hat einmal den Satz gesagt, Ich schaute auf den Herrn Jesus, da flog mir die Taube ins Herz. Die Taube meint den Geist Gottes, ja. Ich schaute auf den Herrn Jesus, da flog mir die Taube ins Herz. Ich schaute auf die Taube, da flog sie wieder weg. Ja? Also, der Geist Gottes will unsere Aufmerksamkeit auf den Herrn lenken. Weiter, Vers 21. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist. Also, der Gedanke an das Evangelium, der bringt dem Herrn Freude. Ja? Also er sieht das Ende der bösen Pläne Satans, aber er sieht auch gleichzeitig Gottes Handeln zur Verwirklichung göttlicher Pläne. Ja? Und er selbst sollte ja diesen Auftrag ausführen, Gottes Plan ausführen. Und das sieht er und das bringt ihm Freude. Und da stellt sich ja die Frage, okay, wenn man schon ein Gläubiger ist, ja, man kennt das Evangelium und brauchen wir es dann noch? Also wie kann uns das Evangelium Kraft und Freude bringen, wenn wir es doch schon kennen? Ja, wir sind errettet. Aber der Punkt ist der, schlagen wir auf, Römer 1, das ist ganz wichtig, die Stelle ist mir ganz wichtig. Paulus schreibt ja den Römerbrief an eine Gemeinde. Ja, das sind alles Gläubige in Rom. Und er sagt aber in Vers 15, Römer 1, Vers 15, darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Jetzt hätten die Römer, also die Leute da, die in der Gemeinde in Rom waren, die hätten sagen können, ach, Paulus, also das Evangelium kennen wir schon. Ja? Aber der Punkt ist, das Evangelium beinhaltet einfach mehr als nur die Mitteilung, wie man gerettet wird, damit man nicht ewig verloren ist. Ja? Das Evangelium beinhaltet den ganzen Ratschluss Gottes, ja, alle himmlischen Segnungen, die mit der Errettung in Verbindung stehen. Also da gibt es viel zu entdecken, ja? Viel, was wir noch erfahren können. Und ja, das sollen wir vor Augen haben. Ja, also wir brauchen das Evangelium und natürlich der Herr selbst ist der, der ja, das Evangelium, auf den das Evangelium gründet. Gehen wir zurück zu Lukas. Da heißt es dann, ich lese nochmal Vers 21. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, also es braucht die richtige Haltung. Ja. Was bedeutet hier ein Unmündiger zu sein in diesem Zusammenhang? Nun, ein Unmündiger ist jemand, der seine Abhängigkeit von Gott erkennt. Ja? Daniel sagt zum Beispiel, der Prophet Daniel sagt zum König Belsatzar, Gott, der deinen Odem und deine Wege in seiner Hand hält. Das sollen wir erkennen. Ja? Das ist der Unmündige, der sagt, Gott ist meine Orientierung, Gott ist mein Fels, ja? Auf ihn vertraue ich, er zeigt mir den Weg. Es ist ganz interessant, wenn man den Begriff Unmündigkeit mal googelt, dann findet man ganz schnell das Zitat von Immanuel Kant, dem berühmten Philosophen des 18. Jahrhunderts in der Aufklärungszeit. Und der sagte diesen Satz, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Nochmal, ja. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und was er damit sagen wollte, war, ja, wir hier im Westen, in Europa, wir müssen lernen, unabhängig von der Autorität der Bibel zu denken. Ja. der Glaube ist irgendwie unvernünftig. Ja, das ist, wir sollen selber denken. Ja, das war die Aussage. Ja, das hat den Westen geprägt. Und in dem Zusammenhang können wir auch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn denken. Ja, er ging doch zum Vater und sagte, ich will mich lösen von dir. Ja, ich will unabhängig sein von dir. Und er geht von ihm weg. Ja, er will unabhängig von ihm denken und sein Leben leben. Und wo landet er? Ja, bei den Schweinen. Ja, er landet bei den Schweinen. Und so ist es doch mit unserer Gesellschaft. Ja, Richtung Schweine. Wir haben uns von dem Gott der Bibel gelöst. Und wir haben irgendwie geglaubt, wir können die Grundwahrheiten des Lebens, die uns die Freiheit geschenkt haben, einfach so beiseite legen und das Haus würde nicht einstürzen. Ja? Wenn wir darüber nachdenken, heute, viele wissen nicht einmal mehr, wie man Mann und Frau definieren kann. Ja, es ist ein Haus auf Sand gebaut. Ja, es ist unglaublich. Ja? Und man orientiert sich nicht mehr an Gott, sondern man orientiert sich an Menschen, die sagen, ich bin so weise, ich bin so klug, ja, es wäre besser, wenn ich die Entscheidungen deines Lebens dir abnehme. Ja. Schon spricht man von der Impfpflicht dann. Ja, ja, aber so geht das. Ja. Und ein weiser und kluger dieser Weltzeit, ja, der kann da sitzen und er kann lange ausgeklügelte philosophische Argumente vorbringen, warum es okay ist, ein Baby im Bauch seiner Mutter zu töten. Ja, das, so kann man da philosophieren. Aber der Unmündige, ja, der sagt, Gott ist meine Orientierung, ja, der weiß, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Psalm 62, da heißt es, Vers 6 bis 8, ja, so spricht der Unmündige. Der Mensch, der sich, der Gott sucht und ihn als seine Orientierung sieht. Psalm 62, 6 bis 8. Nur Gott ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Festung. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Herrlichkeit, der Fels meiner Stärke. Meine Zuflucht ist in Gott. Weiter in Lukas. Vers 21. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Es gibt einfach nur diesen einen Weg. Ja, es braucht die Umkehr. Man muss den Stolz, den eigenen Stolz beiseite legen. Ja, man muss erkennen, dass es ein Fundament braucht und man kehrt um zu Gott. Ja, und dann, wie wir jetzt gleich sehen werden, bekommt man Augen und die Ohren, um richtig sehen bzw. hören zu können. Ja? Lesen wir weiter. Vers 22. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Also es gibt ein Geheimnis, was die Person Jesus Christus betrifft. Ja, natürlich, er ist ja vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Ja, das übersteigt unser Verständnis. Aber wir können es eben als Unmündige im Glauben annehmen. Ja? Und dann sagt er, also dieser Vers, der will uns auch zeigen, was das oder wen besser gesagt das Evangelium offenbaren will. Ja? Da heißt es dann, und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Also der Sohn kam auf diese Erde, um das Herz des Vaters zu offenbaren. Ja? Das war sein Auftrag. Und dann heißt es, ja, der Sohn kann es offenbaren, wem er will. Und wem will er es offenbaren? Ja? Wenn wir die Parallelstelle uns anschauen, in Matthäus 11, ja, ist diese gleiche Aussage vom Herrn finden wir da. Und an gleichem Anschluss, direkt danach, kommt der Vers: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Also der Herr will es allen offenbaren, ja, das Evangelium und das Herz des Vaters, will er allen offenbaren, die mühselig und beladen sind. Alle, die erkennen, ich brauche Gott. Ja? Ich brauche Gott für meine Orientierung. Denen will er es offenbaren. Genau. Ja. Vers 23 und 24. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach: Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ja, also, nachdem der Herr sich gefreut hat, ja, über seinen Auftrag und über die Gnade, die Unmündige aufnimmt, wendet er sich jetzt an seine Jünger und macht ihnen klar: Wow, ihr habt ein wirkliches Vorrecht. Ja? Weil ihr jetzt Dinge erlebt, die eben mit der Offenbarung des Vaters zu tun haben. Das war ein großes Vorrecht, ja, für die Jünger. Sie lebten zu der Zeit, sie haben mit Jesus gesprochen, sie hatten Gemeinschaft mit ihm und haben wirklich erlebt, ja, er offenbart uns Gott. Aber jetzt die Frage, ja, was ist mit uns? Ja, jetzt 2000 Jahre später. Ja, die Jünger hatten dieses Vorrecht, aber haben wir dieses Vorrecht auch? Ja, wir haben dieses Vorrecht auch heute noch. Ja? Johannes 17, Vers 17, da sagt der Herr: Vater, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ja? Also, das Wort kann uns, wenn wir das Wort lesen, mit der richtigen Haltung, ja, dann können wir genau das erfahren. Ja, das Herz des Vaters, wir können die Errettung besser verstehen, das Evangelium, also den gesamten Ratschluss Gottes, können immer tiefere Freude darin finden. Ja? Was genau unser Fokus auch sein sollte. Und schaut mal, ich nehme das mal gerade vorweg. Ja, also er sagt ja in Vers 24, denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und der nächste Abschnitt, ja, Vers 25, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, beginnt mit und siehe. Ja, aha, ja, dieser Textabschnitt soll uns jetzt etwas zeigen. Wir sollen den Herrn sehen, ja, das ist die Aufgabe. Wir sollen ihn da drin erkennen. Und wenn wir dann weiter schauen, mal vorausblicken, der Abschnitt danach, nach dem barmherzigen Samariter in Lukas 10, ab Vers 38, da ist es dann Martha und Maria, ja, die Überschrift Martha und Maria. Und dann Vers 39, da heißt es: Und dieser hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Ja, also da geht es um das Hören, wie in Vers 24. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Und jetzt kommen diese zwei Abschnitte. Und wir können, wenn wir die richtige Haltung beim Lesen der Schrift einnehmen, wirklich den Herrn sehen und etwas vom Herrn hören im nächsten Abschnitt, was uns dann, ja, was für uns die Freude sein sollte, wenn wir ihm nachfolgen. Ja? Okay. Dann, ja, genau. Ja, noch einen Psalm habe ich hier. Also nochmal auf den Punkt gebracht. Die Haltung ist entscheidend. Der Fokus ist entscheidend in der Nachfolge. Schauen wir auf die Gaben, auf die Erfahrungen vielleicht, die uns, ja, irgendwann vergeht diese Freude. Ja, und es kann ja auch mal schlecht laufen. Ja, wir können ja auch mal entmutigt sein. Oder schauen wir auf den Herrn und das Evangelium und lesen wir die Schrift mit der Haltung des Psalmisten in Psalm 119, Vers 18, wo es heißt: Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Was ist das Wunder in dem Gesetz, in der Belehrung Gottes? Was ist das Wunder? Es ist der Herr selbst. Ja? Der Herr selbst ist dieses Wunder. Und wir können ihn erkennen.
wenn wir richtig lesen, mit der richtigen Haltung. Und dann gehen wir jetzt weiter. Wir kommen zu dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich lese erstmal die Verse 25 bis 29. Weil das wird jetzt so ein praktisches Beispiel, ja, für die Haltung. 25 bis 29. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Ja, also dieser Gesetzesgelehrte steht jetzt auf und da heißt es, er versuchte ihn. Ja, also der kommt nicht mit der richtigen Haltung. Ja, der hat schon einen bösen Hintergedanken. Ja, darin können wir eben den Klugen, den Weisen dieser Welt sehen. Jemand, der sagt, ich brauche doch Gott nicht, ja, oder ich kann mich selbst orientieren. Und so war es ja. Die Pharisäer hatten sich nach der Wiederkehr aus dem babylonischen Exil so ein richtig religiöses System aufgebaut. Ja. Sie wollten einen Zaun bauen um die Gesetze, haben zahlreiche Gesetze hinzugefügt, wollten, ja, und so ist ein religiöses System entstanden. Und das können wir in diesem Gesetzesgelehrten sehen. Er kommt also mit einem bösen Hintergedanken und deshalb, ja, sind ihm auch die Geheimnisse des Reiches verborgen. Er kann es nicht erkennen. In Vers 25 fragt er dann: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Im Griechischen ist das wohl so, dass dieses Tun, was muss ich tun, eine abgeschlossene Handlung meint. Also man könnte auch sagen, er fragt, welche endgültige Tat muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und der Herr fragt dann, und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Ja, aber er fragt nicht nur, was steht geschrieben? Er fragt weiter, wie liest du? Ja, wie liest du? Die Haltung. Ja, das ist ganz entscheidend hier. Wie liest du? Was ist deine Haltung, wenn du das Gesetz liest? Denn das Gesetz sollte ja auf den Herrn hinweisen. Es sollte ihn ja klar machen, ich brauche einen Erlöser. Ja, und das sagt, das macht der Herr ja so ganz, ja, ganz leicht deutlich. Wie liest du? Ja, und wie liest du? Oder wie liest der Gesetzesgelehrte erstmal? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Herr antwortet, er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Aber hier ist jetzt das Tue dies keine abgeschlossene Handlung, sondern es ist Tue dies fortlaufend. Ja, tue dies auf vollkommene Art und Weise. Und ja, es heißt ja in 3. Mose 18, Vers 5, da heißt es: Darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Ja? Aber eben vollkommen tut, ja, auf perfekte Art und Weise. Ja, auf jeden Fall gibt der Herr ihm diese Antwort und er fühlt sich ertappt. Ja? Vers 29. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Also er will jetzt irgendwie theologisch weiterfahren. Ja? Irgendwie merkt er, ja, das Ganze auf fortdauernd so zu tun, kann er nicht. Vielleicht merkt er schon sein Versagen. Aber er legt seinen Stolz eben nicht ab. Ja, er verharrt da drin. Ja, und wer ist mein Nächster? Das ist die Frage. Lesen wir weiter. Ich lese jetzt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, 30 bis 37. Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seine Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So gehe du hin und handle ebenso. Okay, eins nach dem anderen. Nicht mehr so viel Zeit. Okay, warum spricht der Herr in Gleichnissen? Ja. Erstmal grundsätzlich, wir schlagen das jetzt nicht auf, aber im Matthäusevangelium wird das deutlich. Ja? Die Menschen, die Wahrheit kannten, aber sie trotzdem verworfen haben, ja, die sollten Gleichnisse hören. Ja? Vor denen sollte die Wahrheit verborgen sein. Ja? Aber wichtig, sie kannten die Wahrheit schon und sie haben den Herrn trotzdem verworfen. Und indem er zu ihnen in Gleichnissen redete, wurden ihnen weitere Offenbarungen verborgen. Weil diese weiteren Offenbarungen, die hätten einfach nur ihre Verdammnis vermehrt. Ja? Also indem der Herr in Gleichnisse zu ihnen redete, also, oder ja, dass er das tut, darin können wir seine Barmherzigkeit entdecken. Er hat den Menschen effektiv, also er hat dafür gesorgt, dass die Verdammnis sich nicht vermehrt. Und eben, Barmherzigkeit ist ja das Stichwort, ja, jetzt für dieses Gleichnis. Der Herr spricht in einem Gleichnis zu diesem Gesetzesgelehrten. Und wir fragen uns jetzt, wie liest ein Weiser und Kluger dieser Welt dieses Gleichnis? Und wie liest ein Unmündiger das Gleichnis? Ja? Also, das ist ja das wahrscheinlich bekannteste Gleichnis, denke ich, so was die Welt kennt. Ja, vielleicht auch noch das vom verlorenen Sohn. Aber das ist sehr bekannt. Und man kann das lesen und der Weise und Kluge denkt vielleicht, okay, bestenfalls denkt er, das Gleichnis zeigt uns, dass jeder Mensch der Nächste ist, was auch stimmt. Ja? Jeder Mensch ist dein Nächster, den Punkt macht Jesus auch. Aber ja, vielleicht sagt der Weise und Kluge dieser Welt auch, ich bin der Samariter, ja? Ich bin doch der gute Samariter. Es fordert mich auf zu moralischem Handeln. Ich gehe vielleicht raus und ich gebe vielleicht dem Obdachlosen ein bisschen Geld und vielleicht mache ich auch noch ein Selfie und poste das auf Instagram oder so. Ja? Und dann mit Hashtag jeden Tag eine gute Tat oder ja, der barmherzige Samariter, wie auch immer. Ja? Er liest es und sieht es als Gesellschaftsmodell, ja, gut für die Gesellschaft, moralisches Handeln und so weiter. Ja? Aber das ist überhaupt nicht das, was wir in diesem Gleichnis sehen können. Ja? Es geht um viel mehr. Es geht um den Herrn und um die Errettung. Lesen wir. 30. Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Gut, erstmal die Frage, wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Mensch? Nun, die Frage war ja von dem Gesetzesgelehrten, wer ist mein Nächster? Und wenn wir jetzt schauen auf Vers 36, ja, der Herr fragt ihn, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Dann ist die Antwort, der Samariter ist mein Nächster, ja, für den Gesetzesgelehrten. Aber wenn der Samariter sein Nächster ist, wer ist er selbst? Wer ist er? Er ist der Mensch. Ja? Er ist der Mensch, der unter die Räuber gefallen ist. Der Mensch, der halbtot daliegt.
Das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit gilt ja nicht nur für den Gesetzesgelehrten, sie gilt ja in erster Linie an alle Menschen. Ja? Der natürliche Mensch ist abgewichen von Gott. Und schauen wir, die Räuber, die zogen ihn aus. Trifft das nicht, ist das nicht eine gute Beschreibung, wenn wir an Adam denken? Ja? Er war nackt. Ja, das ist ein Hinweis auf den Menschen, der halbtot, der tot in seinen Sünden ist. Nackt, ja, nackt liegt er da. Das ist der Gesetzesgelehrte, aber er muss es erkennen. Ja, er muss es erkennen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf einer anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Also hier wird einmal ein Levit erwähnt und ein Priester. Beide stellen das Gesetz dar. Das Gesetz konnte nicht erretten. Warum werden beide erwähnt? Der Hintergrund ist einfach, im Judentum hat man das Volk in drei Kategorien eingeteilt. Da gab es die Priester, da gab es die Leviten und dann das Haus Israel, das ganze Haus Israel. Ja? Also die beiden werden jetzt erwähnt und wahrscheinlich vermutet der Gesetzeslehrer jetzt, dass der Herr einen Juden einfach erwähnt, ja, aber erwähnt eben ein Samariter. Also das ist jetzt vielleicht zu seiner Überraschung. Und er liest, wir lesen, ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seiner Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. So, jetzt die Frage, wer ist in dieser Geschichte der Samariter? Ja? In Johannes 8, Vers 48, schauen wir mal, was die Pharisäer da zum Herrn sagen. Ich habe das hier. Ja, da sagen sie, sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Ja. Jesus erwiderte, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr entehrt mich. Sie benutzen Samariter hier für ein Schimpfwort, als ein Schimpfwort, ja, und benutzen es für den Herrn. Ja, er ist wirklich der barmherzige Samariter in dieser Geschichte. Vers 33, ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Erbarmen oder Mitgefühl, er war innerlich bewegt, kann man auch übersetzen. Und dieses Wort, ja, was hier mit in der Schlachter mit Erbarmen übersetzt ist, wird nur in den Evangelien verwendet. Und zwar immer nur für den Herrn. Ja, immer nur für ihn. Er ist derjenige, der Mitgefühl hat. 11-mal wird es verwendet. Einmal wird es für den Vater verwendet, in der Geschichte eben vom verlorenen Sohn. Aber das macht Sinn, weil Jesus natürlich das Herz des Vaters offenbart hat. Ja? Also, der Punkt ist, der Herr ist der Samariter. Ja? Nur mal so, um Beispiel zu geben, da habe ich mir so ein, zwei Beispiele ausgesucht. Matthäus 9. Matthäus 9, 35, 36. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. Also dieses Wort Mitleid ist das gleiche wie in Lukas 10, Erbarmen. Ja? Empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und dann kann man weiterfahren. Ja? In Matthäus Kapitel 14 schlagen wir das gerade auch noch auf. Und ich lese ab Vers 10. Und er sandte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger kamen herbei, nahmen den Leib und begruben ihn und gingen hin und verkündeten es Jesus.
Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück.
Also, ja, das hat ihn mitgenommen. Johannes wurde geköpft, der Herr wollte sich zurückziehen, alleine sein, trauern, ja.
Und dann heißt es weiter, und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Aber die Volksmenge kann es nicht lassen, sie geht trotzdem mit. Und dann heißt es, als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken.
Also trotz der Tatsache, dass Johannes geköpft wurde, dass Jesus eigentlich für sich sein wollte, er wollte trauern, er sieht die Volksmenge, die ihre Bedürfnisse haben, und er erbarmt sich über ihn, über sie. Ja. Das ist der barmherzige Samariter. Ja, das ist der, der sich erbarmt, der wirklich Barmherzigkeit hat. Ja. Und wir können das erkennen, wenn wir mit der richtigen Haltung zu ihm kommen.
So, wir schließen gleich, okay?
Ich muss
ein bisschen zügig machen. Ja. Noch weiter, kommen gleich zum Schluss. So, das ist eben Vers 33. Und er ging zu ihm, ja, der barmherzige Samariter. Und er ging zu ihm, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn.
Können wir da nicht, ist das nicht die Errettung, ja, des Menschen, der Mensch, in seiner Sünde, durch die Macht des Feindes niedergeschlagen, der barmherzige Samariter, er kommt, ja, er nimmt ihn und er bringt ihn in die Herberge. Ein Bild für die Gemeinde. Ja. Dort soll er gepflegt werden, dort kann er wieder gesund werden. Ja.
Werden bei uns die Leute gesund.
Ja. Es gibt diesen Satz, eine Gemeinde ist kein Museum, ja. Sie ist ein Krankenhaus.
Und das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Also er bringt ihn in diese Herberge. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn.
Ja, er gibt die Gabe. Ja. Er gibt die Gabe für die Gemeinde,
damit die Menschen gepflegt werden. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.
Das lässt uns an den Richterstuhl Christi denken. Ja? Edmund hatte darüber gepredigt. Er wird kommen und die Dinge werden geklärt. Offenbarung 22, siehe, ich komme und mein Lohn mit mir. Ja, er wird wiederkommen.
Er wird belohnen. Und dann, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist?
Also der Herr fragt nicht, wer ist der Nächste des Samariters, ja, sondern er dreht das um.
Wer ist der Nächste von diesem, der da unter die Räuber geraten ist? Und der Gesetzesgelehrte kann erkennen, ja, das bin ich.
Er hatte ja schon vorher erkannt, das Gesetz, oder hätte erkennen sollen, das Gesetz kann ich nicht erfüllen.
Und jetzt liegt es an ihm, sieht er es. Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat.
Er will nicht mal das Wort Samariter aussprechen. Ja, also da war Feindschaft. Ja.
Er will das Wort nicht aussprechen. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso.
Ja, wie ist dieser Satz jetzt zu verstehen? Ja. Für den Weisen und Klugen der Welt ist es einfach ein Satz, der
irgendwie zum moralischen Handeln aufruft. Aber das will dieses Gleichnis nicht sagen.
Natürlich, er sagt ihm, dein Nächster ist jeder. Ja, das steckt da auch drin. Und dann hätte der Gesetzesgelehrte denken können, ja gut, dann habe ich ja vollkommen versagt.
Und er versagt auch hier in dieser Situation vollkommen. Denn wer steht gerade vor ihm?
Das ist ja der Herr, Gott und Mensch. Ja, Gott ist gerade sein Nächster, ja,
und der Herr, der Messias, ist gerade sein Nächster. Und die ursprüngliche Frage war ja, oder die ursprüngliche Antwort auf die Frage, wie kann ich errettet werden, war ja, du sollst Gott und deinen Nächsten lieben.
Und der steht gerade vor ihm, aber er lehnt ihn ab.
Also er muss erkennen, ich habe das Gesetz, ich kann das Gesetz nicht halten.
Und wenn er seinen Stolz beiseite legt, kann er erkennen, wer er ist in dieser Geschichte, nämlich der Halbtote. Und dann sieht er den Herrn, wie er ihm hilft, wie er seine Barmherzigkeit gibt. Und diese Barmherzigkeit, die gibt er einem jeden von uns. Ja? Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Man kann den Satz auch so verstehen, ja? Lass dich behandeln. Ja, handle so, wie der Mann, der halbtot liegen gelassen wurde. Handle so wie er. Ja, er hat sich einfach behandeln lassen. Er hat den Herrn, er hat sich behandeln lassen, er hat die Barmherzigkeit des Herrn erfahren, er hat ihn einfach geliebt. Ja, es ging gar nicht um Handeln, es ging darum, den Herrn zu erkennen und die Errettung. Und sehen wir jetzt in dieser Geschichte etwas, was Könige und Propheten früher hätten sehen wollen, aber sie konnten es nicht sehen? Wir sehen jetzt das Herz des Vaters, ja, offenbart in Jesus selbst. Der, der wirklich barmherzig ist. Ja, 2 Minuten. Ja, 2 Minuten. Die Frage, also Maria und Martha, das möchte ich in einem Zug noch durchlesen, das illustriert das Ganze nochmal. Ja. Handeln oder einfach sich behandeln lassen, sich lieben lassen. Ja, den Herrn erkennen, die Errettung vor Augen haben. Vers 38. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Ja, sie hörte. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Also, ja, Martha repräsentiert die den Jünger, der nachfolgt, aber den Fokus falsch setzt. Ja? Sie achtet auf die Werke, auf das, was geschieht. Ja? Martha hingegen, sie hat einfach nur Gemeinschaft mit dem Herrn. Sie hört auf seine Worte. Ja? Und hier in diesem Abschnitt hören wir etwas, was, ja, was früher die Propheten, Könige nicht hören konnten. Wir können es hören. Er sagt, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Ja, wir können zur Ruhe kommen, wenn wir auf ihn schauen und auf die Errettung schauen. Ja, wenn wir einfach seinem Wort hören, so wie Maria das getan hat. Sprüche 16, Vers 20, wer auf das Wort achtet, wird Gutes finden. Und wer auf den Herrn vertraut, ist glückselig. Also es geht nicht in erster Linie nur darum, um zu handeln. Mit dem Herrn beschäftigt sein, um dann für ihn beschäftigt zu sein. Ja, wir enden. Noch 2 Verse zum Abschluss. Jakobus 1, Vers 12. Können wir das noch aufschlagen? Da heißt es, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ihn zu lieben. Ja? Darin liegt die Kraft, um zu bestehen in der Nachfolge. Auch wenn es Anfechtungen gibt, auch wenn es schwierig wird, ihn zu lieben, auf ihn zu schauen, ihn zu erkennen, das gibt uns Kraft. Psalm 28, Vers 7, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit einem Lied, mit meinem Lied. Ein altes Kirchenlied sagt, so komm doch, o Seele, komm her zu dem Herrn und klag deine Sünden, er hilft ja so gern. Wenngleich deine Sünden so rot sind wie Blut, machen die Wunden des Heilands sie gut. O Jesus, mein Heiland, mein Hort und mein Teil, in dir nur ist Frieden, in dir nur ist Heil. Auf ihn schauen, dort finden wir die Kraft.